BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir natürlich auf die aktuellen Turbulenzen an den Börsen und fragen uns, hat das irgendwelche praktische Relevanz? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eins kann man ganz klar sagen, sollte es eine praktische Relevanz haben in Form einer Rezession, träfe es auf ein Deutschland, welches nicht gut darauf vorbereitet ist. Wir brauchen, auch das wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon länger von meinen Podcast-Folgen, einen grundlegenden Kurswechsel der deutschen Politik. In vielen Gebieten, aber eben auch beim Stichwort der Klimapolitik. Und hier habe ich heute einen interessanten Gesprächspartner, mit dem ich diskutiere, warum die Medien so agieren, wie sie agieren und warum wir Klimawandel immer so dramatisch diskutieren, obwohl er unzweifelhaft eine große Herausforderung ist, aber eben eine Herausforderung, die wir mit geeignetem Handeln auch bewältigen können. Ich fand die Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Bevor wir zum heutigen Schwerpunktthema kommen, kurz ein paar Anmerkungen zu den Börsenturbulenzen der vergangenen Woche.
Was ist los an den Börsen in der Welt? Turbulenzen in den USA oder gar ein Absturz, wie es heute in Asien passiert ist?
Gestern hat der Nikkei also 12% verloren. Heute ist er mit 10% wieder kräftig im Plus. Ja. Die Verluste sind damit zum Teil wieder wett. Wir fragen uns so ein bisschen, ist damit wieder alles gut?
Natürlich ist damit nichts gut. Das ist jetzt eine sogenannte Gegenreaktion, eine technische Gegenreaktion. Da sehen Sie, die Volatilität ist groß, die Märkte sind nervös. Das ist im Moment die Gemengelage.
So, I think what's happening is that momentum is taking over and people are selling the positions they have. They feel mispositioned in a market that's obviously volatile. And so you're getting these big daily moves. I think we're likely to see that probably continue until September.
And what happens in September?
Well, the Fed's going to say something or do something.
Am Montag ging es bergab, später ging es ja deutlich bergan. Und am Ende der Woche, wir nehmen diesen Podcast Freitagmorgen auf, sieht es fast so aus, als wäre es nur ein Sturm im Wasserglas gewesen und eine gute Kaufgelegenheit für jene, die mutig waren. Andere Leute sagen, es könnte auch der Vorbote sein von weiteren Problemen, gar einer Rezession. Waren es doch die Rezessionssorgen in den USA, die als Auslöser für die Börsenturbulenzen herhalten mussten. Bekanntlich hat die Börse 9 der letzten 5 Rezessionen präzise vorhergesagt. Vor dem Hintergrund kann man sagen, naja, so schlimm wird es schon nicht kommen. Wir wissen aber, es gibt grundlegende Probleme. Die amerikanische Wirtschaft boomt, ja, sie boomt, aber vor allem deshalb, weil der Staat über 6% Defizit jedes Jahr fährt. Die europäische Wirtschaft stagniert, allen voran die deutsche. Und auch in China gibt es zunehmend Krisensignale. Wir wissen es aus dem Immobilienmarkt, aber auch in anderen Bereichen. Und China macht sich drauf und dran, die Antwort darin, in mehr Exporten zu sehen, in mehr Preisdruck zu sehen weltweit und damit auch letztlich in mehr Wettbewerb mit den USA und Europa. Egal, wer im November die Wahlen gewinnt, eines ist sicher, der Konflikt zwischen China und USA dürfte sich vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen weiter verschärfen. Von den Kriegen möchte ich gar nicht sprechen. Und vor allem möchte ich nicht darüber sprechen, dass die Börsen ja vorher bereits hoch bewertet waren. Wir hatten das in unserem KI-Podcast vor 2 Wochen auch schon angesprochen. So oder so ist absehbar, dass selbst wenn es jetzt nicht unmittelbar zur Rezession kommt, irgendwann doch eine Rezession drohen wird. Und das verstärkt den Druck eigentlich auf Deutschland, jetzt zu handeln. Denn eine Rezession würde uns mit einem denkbar schlechten Umstand treffen. Wir hatten in der vergangenen Woche erneut sehr schlechte Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft. Nehmen wir beispielhaft die Automobilindustrie. Volkswagen scheint immer tiefer in die Krise zu schlittern. Der Konzernchef Oliver Blume kündigte im Gespräch mit der Zeitschrift Automotorsport an, dass sie die Kapazitäten in Deutschland deutlich reduzieren wollen. Immerhin um 25%. Aber auch bei Mercedes und BMW läuft es nicht rund. Das heißt, die Schlüsselindustrie Deutschlands steht unter Druck und das bereits in einem Umfeld, in dem wir noch keine weltweite Rezession haben. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp, mit vielen auch hausgemachten Problemen, steht vor der Frage, wie es weitergeht. Eigentlich soll ThyssenKrupp ja Vorreiter sein, wenn es darum geht, mit grünem Wasserstoff Stahl zu erzeugen. In Wahrheit stellt sich meines Erachtens die Frage, wie lange wir uns eine Stahlproduktion in Deutschland werden noch leisten können. Das passt übrigens ins Bild. Immerhin 37% der von der Deutschen Industrie- und Handelskammer befragten Industrieunternehmen erwägen aufgrund der Energiewende, Klartext, verfehlte Energiewende mit deutlich steigenden Energiekosten, die Produktion in Deutschland zu reduzieren oder Kapazitäten ins Ausland zu verlagern. Wir haben also ein schwaches Deutschland, das alles gebrauchen kann, nur keine Rezession und keine neuen Handelskriege. Natürlich gab es sofort, als die Börsen einbrachen, die typischen Stimmen, die gefordert haben, lasst uns jetzt unbedingt nicht sparen, lasst uns die Staatsausgaben erhöhen, spätestens jetzt müsste man doch die Schuldenbremse aussetzen. Sie kennen meine Position. Höhere Staatsschulden führen nicht zu höherer Produktivität. Schon gar nicht, wenn man das Geld so verwendet wie unsere Politiker. Wir brauchen dringend fundamentale Reformen und ich persönlich glaube, es würde auch konjunkturell gut wirken, wenn die Unternehmen bessere Erwartungen an die Zukunft hätten. Aufgrund spürbar sinkender Energiepreise, aufgrund klarer Programme für tiefere Energiepreise in der Zukunft, aufgrund von Bürokratieabbau, Entlastung und Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Forschung und Entwicklung und natürlich Bildung. All das könnten wir tun, all das müssten wir tun, denn es geht uns schon schlecht, obwohl es der Weltwirtschaft noch nicht schlecht geht. Hoffen wir also, der Warnschuss an den Börsen bleibt ein Warnschuss und hoffen wir, dass unsere Politiker erkennen, wie dringend nötig ist, dass wir in Deutschland einen Kurswechsel vollziehen. Zu dem Kurswechsel gehört auch, dass wir zu einer rationaleren Diskussion beim Stichwort Klimawandel finden. Wir kennen all die Nachrichten. Erst vor ein paar Tagen konnten wir Folgendes in der Tagesschau hören.
Tun wir genug, um uns für solche Extremtemperaturen zu wappnen und um unseren Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten? Wenn es nach den Befragten einer weltweiten repräsentativen Umfrage der Vereinten Nationen geht, lautet die Antwort eher nein. Demnach wünschen sich 4 von 5 Befragten mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel. Aus gutem Grund.
Temperaturen von an die 40 Grad in den Balkanländern, Waldbrände in Griechenland. Unter anderem hier ist es der heißeste Junibeginn, der jemals gemessen wurde.
In den ersten 10 Tagen des Monats Juni sind weltweit in über 100 Ländern neue Temperaturrekorde aufgestellt worden. So etwas gab es bis dahin noch nie.
Klimaanpassung, eine wichtige Maßnahme, um die Erderwärmung für den Menschen erträglicher zu machen. Insbesondere geht es den Klimaforschern aber darum, den Temperaturanstieg zu begrenzen. Noch gäbe es die Möglichkeit, gegenzusteuern. Aber es werde ein Wettlauf gegen die Zeit.
Die Aussagen der Studie sind klar. 80% der Befragten wollen, dass mehr gegen den Klimawandel getan wird. Vor allem soll die Welt mehr Tempo machen bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Das sogenannte Klimavotum des UN-Entwicklungsprogramms, welches in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford erstellt wurde, ist die nach eigener Aussage größte Umfrage zur öffentlichen Meinung über den Klimawandel weltweit. Immerhin 75.000 Befragte aus 77 Ländern haben die Antworten gegeben und sollen damit repräsentativ sein für die Weltbevölkerung. Die Ergebnisse zeigen, die breite Mehrheit der Menschen ist sich darin einig, was übrigens nicht überrascht, dass Politik und Wirtschaft schneller handeln müssten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist doch alles eindeutig und klar. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht lohnt es sich doch, mal in die Studie zu gucken und sich die Fragen genauer anzusehen. Gehen wir die Fragen mal Reihe nach durch.
Erstens, wie oft denken Sie über den Klimawandel nach?
Die Antwort ist eindeutig. Weltweit gab 1/3 der Befragten an, täglich an den Klimawandel zu denken. und immerhin ein Viertel wöchentlich und ein weiteres Drittel mehrmals im Jahr. Nur einer von 10 Befragten gab an, nie an den Klimawandel zu denken. Übrigens, der höchste Anteil der Menschen, die angab, täglich an den Klimawandel zu denken, lebte in den arabischen Staaten. Fast ebenso hoch war der Anteil in Lateinamerika, der Karibik und Afrika mit ungefähr 40%. In den anderen untersuchten Regionen gab weniger als jeder Dritte an, täglich an den Klimawandel zu denken. Dazu zählen die Asien und Pazifik, Osteuropa, Westeuropa und Nordeuropa. Übrigens, Frauen sind deutlich besorgter mit Blick auf den Klimawandel als Männer. Soweit, nicht überraschend, kommen wir zur Frage 2.
Zweitens, sind Sie im Vergleich zum letzten Jahr mehr oder weniger besorgt über den Klimawandel?
Die einfache Antwort ist, die Menschen machen sich mehr Sorgen als im vergangenen Jahr. Interessanterweise waren wir Deutschen nur zu 40% mehr besorgt als im Vorjahr. Man könnte also meinen, die Bürger glauben, die Maßnahmen, die hierzulande ergriffen werden, würden wirklich dabei helfen, den Klimawandel zu verhindern. Oder aber, das wäre meine These, andere Themen sind dann doch wichtiger geworden. Insgesamt vermelden die Studienautoren, dass 53% der Befragten sich mehr Sorgen machen. Die größte Steigerung gab es übrigens mit 80% in Fidschi und 78% in Afghanistan. Afghanistan? Ja, auch mich hat das gewundert.
Drittens, wenn Sie an extreme Wetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen, Stürme und extreme Hitze oder Kälte denken, waren die Erfahrungen Ihrer Gemeinde in diesem Jahr schlimmer oder besser?
Weltweit waren 43% der Befragten der Meinung, dass die Extremwetterereignisse dieses Jahr schlimmer waren als im letzten Jahr. 41% meinten, es wäre ungefähr so schlimm gewesen wie im Jahr zuvor. Und nur 15% sagten, es hätte weniger Extremwetterereignisse gegeben als früher. Dabei wird eine Korrelation festgestellt zwischen Unwettern und der Zustimmung zu der Frage, weshalb die Autoren erwarten, dass dies in Zukunft ansteigen wird. Nicht erwähnt wird in der Studie übrigens, dass das mit der Zunahme der Ereignisse so eine Sache ist. Sie lässt sich nämlich empirisch nicht belegen. So berichtete die Neue Zürcher Zeitung von Analysen der Schweizer Rückversicherung.
Die versicherten Großschäden, das sind Ereignisse mit Schäden über der Schwelle von 50 Millionen Dollar, hätten seit 1992 im Durchschnitt um 5-7% pro Jahr zugenommen, sagt Thierry Corti von der Swiss Re. Er ist verantwortlich dafür, dass der Klimawandel in den Risikomodellen des Rückversicherers abgebildet wird. Auf die Frage, welche Ursachen für die Zunahme der Schäden verantwortlich sind, reagiert Corti sehr vorsichtig. Dass allein der Klimawandel für eine Zunahme der Schäden durch Naturkatastrophen verantwortlich ist, lässt er nicht gelten. Es gäbe viele Treiber und dazu zählten das Wirtschaftswachstum, die Urbanisierung, die Besiedlung exponierter Regionen und eben auch der Klimawandel. Eine exakte Quantifizierung der Treiber sei schwierig. Laut Schätzungen sei aber das Wirtschaftswachstum ein Hauptgrund für die Zunahme der Schäden aus Naturkatastrophen.
Übersetzt heißt das, es kann bei solchen Ereignissen einfach mehr kaputt gehen.
Generell seien die Schadenssummen durch Naturkatastrophen keine geeigneten Daten, um nach dem Einfluss des Klimawandels zu suchen, meint der niederländische Ökonom Richard Toll von der Universität of Sussex. Es gibt Umweltschützer, die das nicht zur Kenntnis nehmen oder so tun, als wüssten sie es nicht. Andererseits versteht Toll gut, warum Leute, die sich für den Klimaschutz engagieren, die Zunahme von Unwetterschäden auf den Klimawandel schieben. Wer sagt, dass etwas kompliziert ist, kann seine Botschaft nicht vermitteln, erklärt er.
Und natürlich ist der Klimawandel für die Politik eine perfekte Ausrede, um vom eigenen Versagen abzulenken.
Die Politik ist auch aus anderen Gründen versucht, die Karte des Klimawandels auszuspielen. Der Niederländer erinnert an die Überschwemmungen im Sommer 2021. Sie verursachten vor allem an der Ahr, einem Nebenfluss des Rheins, viele Todesopfer. In Deutschland habe es damals viele Schäden gegeben, in Belgien nur sehr wenige, so Toll. Das deute auf schlechtes Wassermanagement bei den Deutschen hin, vielleicht auch auf Abholzung im Einzugsgebiet, sagt der Wissenschaftler. Für Politiker sei der Anreiz groß gewesen, dem Klimawandel die Schuld zu geben.
Das kann man wohl sagen. Die deutsche Politik konnte groß sagen, es war Klimawandel und konnte so ablenken vom eklatanten eigenen Versagen. Doch kommen wir zurück zur Umfrage der UN.
Viertens, inwieweit hat der Klimawandel wichtige Entscheidungen Ihrer Familie beeinflusst, zum Beispiel, wo Sie leben oder arbeiten oder was Sie kaufen?
Ein Drittel der Menschen weltweit gab an, der Klimawandel beeinflusse wichtige Entscheidungen stark. 30% gaben an, der Klimawandel beeinflusse ihre wichtigen Entscheidungen gar nicht. Man kann es auch so sagen, 67% der Befragten treffen ihre Entscheidungen unabhängig von ihren Sorgen bezüglich des Klimawandels. Übrigens, nicht mal 15% der befragten Deutschen haben gesagt, sie würden wichtige Entscheidungen stark vom Klimawandel beeinflussen lassen. Für über 55% der Deutschen spielt der Klimawandel bei wichtigen Entscheidungen faktisch keine Rolle.
Fünftens, wie gut geht Ihr Land mit dem Klimawandel um?
Die Hälfte der Befragten weltweit gab an, dass ihr Land im Kampf gegen den Klimawandel einigermaßen gut oder sehr gut abschneidet. Nur ein Viertel glaubte, dass ihr Land schlecht abschneidet und ein weiteres Viertel, dass ihr Land weder gut noch schlecht abschneidet. Und wer war besonders stolz auf das eigene Land? Die Saudis. Immerhin 81% der befragten Menschen in Saudi-Arabien sahen Saudi-Arabien sehr gut aufgestellt, wenn es darum geht, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Bhutan mit 80% und Äthiopien mit 78% folgten kurz darauf. Ganz anders bei uns in Deutschland. Nur 8% der Deutschen denken, dass Deutschland ein Land ist, welches gut mit dem Thema umgeht.
Sechstens, wie gut gehen große Unternehmen mit dem Klimawandel um?
Weltweit war etwas mehr als ein Drittel der Befragten der Meinung, dass die großen Unternehmen den Klimawandel gut bekämpfen. Die drei Länder mit dem höchsten Anteil an Menschen, die sagten, ihre Unternehmen seien beim Klimawandel erfolgreich, waren China und Saudi-Arabien, gefolgt von Burkina Faso. Umgekehrt sagten die Befragten in Griechenland, Russland und Spanien, die eigenen Unternehmen würden am wenigsten tun gegen den Klimawandel. Wenig überraschend sind auch Deutsche hier kritisch. Nur 20% waren hier der Meinung, dass die großen Unternehmen den Klimawandel gut bekämpfen. Generell kann man festhalten, die Europäer sind am kritischsten, während Asiaten und Afrikaner die eigenen Unternehmen deutlich positiver sehen. Das finde ich, ist irgendwie auch ein bemerkenswertes Ergebnis.
Siebtens, wer hat Ihrer Meinung nach in Ihrem Land den größten Einfluss auf den Klimawandel?
In fast 90% der befragten Länder gehen die Menschen davon aus, dass die Regierungen den größten Einfluss auf den Klimawandel haben, gefolgt von den Unternehmen, Aktivisten und sogar auch Religionsführern. Besonders staatsgläubig sind die Menschen in Indonesien, Tansania und Kambodscha, während die Menschen in Italien, Frankreich und Haiti diese Meinung am seltensten äußerten. Italien verstehe ich gut, Frankreich habe ich überrascht, weil die Franzosen eigentlich sonst sehr staatsgläubig auf mich wirken. Deutschland gibt hier, wie ich finde, ein trübes Bild. Man glaubt an den Staat, die EU, die UN und an die Aktivisten. Immerhin über 20% der Deutschen glauben, Aktivisten seien die Richtigen, um das Klima zu schützen. Ich frage mich da immer, welchen konkreten Beitrag denn Aktivisten leisten. Übrigens, nach mehr Forschung und Entwicklung wurde in der Studie gar nicht erst gefragt.
Achtens, sollte Ihr Land seine Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärken oder abschwächen?
Immerhin 80% der Menschen, und das hatten wir am Anfang schon, fordern, dass die Länder jeweils ihr Engagement für den Klimaschutz verstärken. Das ist eine deutliche, absolute Mehrheit. Dabei kann man auch ganz klar sehen, dass die armen Länder sich mehr Maßnahmen wünschen. Die entscheidende Frage wird aber nicht gestellt. Auf was denn eigentlich die Bürger bereit wären, zu verzichten zugunsten von mehr Klimaschutz? Wir haben gesehen, 60% der Deutschen wollen mehr Anstrengungen im Klimaschutz, wobei es auch hier überwiegend die Frauen sind. Nur die Frage ist, was wären sie bereit, dafür aufzugeben?
Neuntens, wie schnell sollte Ihr Land Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare Energien wie Wind- oder Sonnenenergie ersetzen?
Auch hier ist die Antwort eindeutig. 85% der Menschen weltweit wünschen sich einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Das gilt übrigens auch in den Staaten, die fossile Brennstoffe produzieren. Auch hier gab es eine deutliche Mehrheit für einen schnellen Übergang zu erneuerbaren Energien. Natürlich sind wir hier ganz an der Spitze mit einem Anteil von über 90%.
Zehntens, in welchem Umfang sollte Ihr Land die Natur schützen oder wiederherstellen, zum Beispiel durch das Pflanzen von Bäumen oder den Schutz von Wildtieren?
Auch hier war die Antwort eindeutig. 81% der Befragten wünscht sich hier mehr Anstrengungen.
Elftens, wenn es darum geht, Menschen zu schützen, die durch extreme Wetterereignisse wie Stürme oder extreme Hitze gefährdet sind, sollte Ihr Land...
Eine große Mehrheit, immerhin 78% der Befragten, wünschte sich mehr Schutz vor extremen Wetterereignissen für gefährdete Menschen. Gleichzeitig waren 16% der Meinung, das derzeitige Schutzniveau sollte bleiben, wie es ist. Übrigens, in Deutschland würden nur wenig mehr als 50% sagen, es bräuchte mehr Schutz. Das finde ich interessant. Vielleicht glauben wir wirklich, dass wir den Klimawandel noch stoppen können.
Zwölftens, sollten Länder beim Klimawandel zusammenarbeiten, auch wenn sie in anderen Fragen wie Handel oder Sicherheit unterschiedlicher Meinung sind?
Die überwiegende Mehrheit, immerhin 86%, der Befragten war dafür, dass die Länder ihre Differenzen beiseite legen, um beim Klimawandel zusammenzuarbeiten. Auch das ist erfreulich und das will man nicht kommentieren, denn es ist doch klar, Klimawandel kann man nur global bekämpfen.
13. Sollten reiche Länder ärmeren Ländern mehr oder weniger Hilfe bei der Bekämpfung des Klimawandels geben?
3 von 4 Menschen in den G20-Ländern befürworten, dass reiche Länder ärmeren Ländern mehr Unterstützung bei der Bekämpfung des Klimawandels geben. Diese Erwartung ist naturgemäß bei den am wenigsten entwickelten Ländern noch deutlich größer. Hier sind es über 90% der Bürger, die sich mehr Unterstützung wünschen, was wiederum nicht verwundern kann.
14. Sollten Schulen in Ihrem Land mehr oder weniger tun, um über den Klimawandel zu unterrichten?
Eine große Mehrheit in allen befragten Ländern war dafür, dass die Schulen mehr tun sollten, um die Menschen über den Klimawandel aufzuklären. Das wissen wir. In interessanter Weise liegt die Zustimmung zu dieser Frage in Deutschland bei nur wenig über 60%. Das ist einer der tiefsten Werte in der Studie, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass bereits in Deutschland Klimawandel und Klimaunterricht sehr hoch auf der Agenda steht. Ich erinnere an mein Gespräch mit dem Lehrer Robert Benkens, der im Podcast 173 Panikmache statt Lehrbeispiel es so auf den Punkt brachte.
Und in den 70er Jahren gab es auch diese Untergangsprognosen, also vom Club of Rome und diese ganze Nachhaltigkeitsdenke, dieses Postwachstumsdenken ist doch schon gerade in den sozialwissenschaftlichen Fächern sehr präsent in den Schulen. Und dass sich die Welt draußen eigentlich rasant weiterentwickelt hat, aber in den Schulen, in den Lehrerzimmern ist eigentlich noch so ein Weltbild der 70er Jahre konserviert. Also dass man zum Teil über die globalen Trends gar nicht Bescheid weiß. Es gibt ja auch diese Vorwürfe dann, wie haben unsere Eltern uns eigentlich die Welt hinterlassen oder unsere Großeltern? Und da muss man sagen, bei allen ökologischen Problemen, wenn man sich die Lebenserwartung anguckt und die soziale Entwicklung, historisch gut. Also diese Perspektive kommt gar nicht vor, aber das ist schon fast ketzerisch.
Ist Ihnen was aufgefallen? Ich meine, abgesehen davon, dass in Ländern wie Afghanistan die Sorge vor dem Klimawandel besonders stark zugenommen hat. Ja, in Afghanistan gab es eine Dürre. Trotzdem muss man mit Blick auf die Menschenrechtslage in dem Land schon die Frage aufwerfen, ob die Bürger nicht doch noch andere Sorgen haben. Oder haben Sie sich gewundert, dass die Saudis denken, ihr Land sei besonders gut, was die Maßnahmen gegen den Klimawandel betrifft? Mir ist aufgefallen, dass es keine einzige Frage nach einem Trade-off gibt. Wir kennen das, es gibt das englische Sprichwort. You can't have your cake and eat it too. Also du kannst deinen Kuchen nicht haben und ihn auch gegessen haben, du kannst nur eins verbeiden. Das heißt, man muss Kompromisse machen. Man muss im Prinzip sagen, wenn ich das und das möchte, dann kann ich ein anderes Ziel nicht erreichen. Und dieser Kompromiss, dieser Trade-off, gibt es natürlich auch bei der Klimapolitik. Und hier wurde nur gefragt in der Studie, wünscht ihr euch mehr? Ich könnte auch so sagen, man hätte fragen können, wollt ihr Freibier für alle? Und hätten wahrscheinlich alle zugestimmt, außer die Einwohner der muslimischen Staaten. Das heißt, wir haben hier eine Studie, die im Prinzip einem Wünsch-dir-was-Konzert entspricht, aber eben nicht die wichtigen Fragen aufwirft nach den Trade-offs. Die einzige Frage, die in diese Richtung geht, war jene nach der Verhaltensänderung. Nach dem Motto, beeinflusst der Klimawandel deine Entscheidungen, mehr oder weniger. Und da war ja die Antwort eindeutig. Eine große Mehrheit der Befragten sagte, ganz wenig oder gar nicht. Das heißt, sobald es Trade-offs gibt, dann kommt man zu anderen Antworten. Wie wichtig solche Trade-offs sind, zeigen Umfragen, die die Bedeutung der UN-Entwicklungsziele nach Ländern abfragen. Da fragt man, welches Entwicklungsziel der UN ist dir besonders wichtig? Interessanterweise, Deutschland zum Beispiel, ist der Klimawandel keineswegs auf Platz 1. Der Klimawandel ist in der letzten Umfrage bei uns auf Platz 6. Platz 1 steht richtigerweise kein Hunger. Auf Platz 2 steht gute Gesundheit und auf Platz 3 steht keine Armut. Und das ist übrigens fast weltweit so der Fall. In keinem Land steht der Klimawandel auf Platz 1. Es rangiert zwischen Platz 4 und Platz 13. Zumindest in der Studie, die mir hier vorliegt. Das heißt, die Studie der UN, die gesagt hat, 80% wünschen sich mehr Maßnahmen im Klimawandel, ist sicherlich nicht falsch. Aber sie hat nicht die Aussagekraft, die ihr beigemessen wird, einfach deshalb, weil die wichtige Frage nach dem, auf was verzichtet ihr, wenn es darum geht, mit Klimaschutz zu betreiben, diese Frage wurde nicht gestellt. Trotzdem haben alle Medien, wie vorhin schon gehört, die gewünschte Schlagzeile verbreitet. Und das ganz groß. Das hat auch damit zu tun, dass die Medien in Deutschland sich zunehmend als Meinungsmacher bei dem Thema sehen. Nach dem Motto, wir müssen die Bevölkerung bewegen, und um sie zu bewegen, müssen wir alle geeigneten Materialien verwenden, so sie denn die gewünschte Message haben. Was damit gemeint ist, diskutierte der Deutschlandfunk in einem Beitrag über die Rolle der Medien beim Thema Klimaschutz vor 3 Jahren so.
Aber reicht das? Das habe ich vor der Sendung Thorsten Schäfer gefragt. Journalismusforscher, Selbstjournalist und ein Mitbegründer des Netzwerks Klimajournalismus Deutschland.
Es reicht mit Sicherheit nicht, was derzeit passiert. Wir sehen im Journalismus gerade ganz stark Veränderungen in den letzten beiden Jahren, gerade jetzt auch aktuell, angestoßen durch Fridays for Future und generell die Klimaaktualität. Aber wenn wir dem Verlust von Natur und den jetzt schon geschehenden Klimafolgen auch in Deutschland gerecht werden wollen, müssen wir noch einige Schritte weitergehen im Journalismus, was dort heißt Aus- und Weiterbildung. Und wir müssen auch in der Tiefe über andere Finanzierungsformen von Journalismus nachdenken.
Schauen wir mal auf diese Redaktionen, die Sie angesprochen haben. Da ist es ja immer noch so, dass nicht alle überzeugt sind von der Idee des alleine menschgemachten Klimawandels. Zum Beispiel Stefan Aust, Herausgeber der Welt, ein einflussreicher Medienmacher, der sagt, man müsse warten, bis der Klimahype abgeklungen ist. Womit er ja nichts anderes sagt, als dass andere zu aufgeregt über das Thema berichten. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie können Sie da dann trotzdem Punkte machen? Und beispielsweise auch die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht für die Welt arbeiten und arbeiten wollen.
Ja, jetzt muss ich Ihnen so ein bisschen in die Suppe spucken. Sie haben jetzt 2 Sachen angesprochen. Einerseits, dass es nach wie vor Redaktionen gibt oder Journalistinnen, wichtige, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Das nennen wir in der Forschung auch False Bias, dass wir immer wieder auch im Journalismus diese Position nach oben ziehen, obwohl sie halt eine absolut radikale Minderheit in der Wissenschaft, aber auch sozusagen im Journalismus ist. Das andere ist jetzt, dass sie Aust und die Welt nennen, wo man wirklich dann nochmal genau hingucken muss, ob die jetzt wirklich an den menschengemachten Klimawandel nicht glauben. Wir haben eine Medienvielfalt und wir sind mitten in einem Transformationsprozess, einem Wandlungsprozess auch der redaktionellen Landschaft des Journalismus. Wir sind mittendrin, wir erleben es jetzt gerade, sowas dauert auch ein paar Jahre. Und dass es da natürlich dann verschiedene Meinungen gibt, ist ganz klar, ist auch gut. Die Positionen, die bei der Welt kommen, jetzt persönlich aus meiner Sicht, sind teilweise auch populistisch bis hin zu sehr vereinfachend, dass ich dann doch lieber zu anderen Medien greife.
Hintergrund dieses Beitrags war das Erscheinen eines Handbuchs für wirksame Klimakommunikation, welches auch Journalisten nahebringen soll, wie man richtig argumentiert. Der Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, begründet die Notwendigkeit für so eine Argumentationshilfe in einem Essay übrigens so.
Ich bin überzeugt, dass auch Klimajournalisten etwas von den Erkenntnissen einer Klimakommunikation auf bestem wissenschaftlichen Stand lernen können, ja dringend lernen müssen, wenn sie ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen wollen. Es ist eine Aufgabe, die zum Beispiel die kürzlich veröffentlichte Klimakarta des Netzwerks Klimajournalismus so skizziert. Klimajournalismus trägt durch Aufklärung zu einem klaren ethischen und ökologischen Ziel bei, dem Erhalt der Lebensgrundlagen für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Und es ist eine Aufgabe, der die Medien seltsam passiv begegnen.
Das bedeutet übersetzt, dass es nicht nur um Informationen geht, sondern es geht darum, ein sehr wichtiges Ziel zu befördern. Übrigens ein wichtiges Ziel, wie auch ich finde, nämlich den Kampf gegen den Klimawandel.
Für viele Journalisten jedoch gehört es gerade nicht zur Jobbeschreibung, ein Ziel jenseits ihrer Berichterstattung zu haben oder Teil von irgendetwas zu sein, nicht einmal von der Lösung. Sie wollen nicht in den Verdacht geraten, sich mit irgendeiner Sache gemein zu machen, um ein oft missverstandenes Motto des Grand Seigneur der ARD-Tagesthemen Hans-Joachim Friedrich zu zitieren. Ihr Selbstverständnis verlangt meist objektive Berichterstattung und größtmögliche Neutralität. Aktivistisch zu sein, ist da eine schwerwiegende Kritik.
Doch diese Kritik an Aktivismus ist ein Missverständnis, so zumindest die Auffassung von Christopher Schrader.
Ich halte das für Unsinn. Wir müssen uns beteiligen, uns einmischen, weil wir nur so die journalistische Glaubwürdigkeit retten können. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen sprach im Deutschlandfunk von einer kämpferischen, engagierten Objektivität, die ein dümmliches Neutralitätsideal verdrängen müsse. Journalisten könnten Nachhaltigkeit als Nachrichtenfaktor begreifen, so wie es bisher Aktualität und Originalität sind. Längst hat auch der zunehmend populäre sogenannte konstruktive Journalismus den Ruch abgeschüttelt, dass die in jedem Beitrag präsentierten Lösungen des jeweils beschriebenen Problems dem Ganzen einen aktivistischen oder werblichen Charakter gäben.
Begründet wird das damit, dass der Klimawandel eine wissenschaftlich unbestrittene Tatsache sei und man darüber nicht diskutieren könne. Man dürfe aber, so Christopher Schrader, ausdrücklich über die Wege zur Lösung streiten. Das finde ich persönlich übrigens sehr wichtig. Allerdings ist meine Wahrnehmung so, dass sobald man über den Weg diskutieren möchte, man oftmals Gefahr läuft, in die Ecke eines Klimawandelleugners geschoben zu werden, obwohl man doch eigentlich nicht den Klimawandel leugnet, sondern die eingeschlagenen Maßnahmen zu dessen Eindämmung und Bekämpfung in Frage stellt und andere Maßnahmen bevorzugen würde. Das ist übrigens auch meine Wahrnehmung, wenn ich das Feedback bekomme zu meinem Podcast, wenn es um diese Themen geht. Nicht oft wird genau diese Kritik formuliert. Und so verwundert mich auch diese Forderung von Christopher Schrader nicht.
Machen wir die Klimakrise greifbar und konkret. Die Folgen sind schließlich bereits hier und jetzt zu spüren. Wetterextreme wie Hitzewellen, Trockenheit, aber auch Starkregen oder Starkschneefall nehmen zu. Erst im Juli 2021 kostete ein Unwetter über dem Westen Deutschlands hunderte Menschen ihr Leben. Und die Ursachen der Klimakrise lassen sich in unserem Land erst recht aufzeigen. An der Massentierhaltung, der Entwicklung der Autoflotte, den Braunkohlemeilern und der Energieverschwendung in vielen Wohnhäusern. Wenn wir die Distanz abschmelzen, die viele Menschen zum abstrakten Thema Klimawandel spüren, wird das Thema relevant und niemand kann es einfach als Problem für Eisbären abtun.
Ich persönlich glaube übrigens nicht, dass das hilft. Das hier angesprochene Hochwasser hat so viele Menschenleben gekostet, weil der deutsche Staat versagt hat. Nicht wegen des Klimawandels. Wir haben aber ein Klima in den Medien, in dem angesichts der besonderen Herausforderung des Klimawandels die Mehrheit der Journalisten sich als Aktivisten begreift. Weshalb natürlich auch solche Studien wie die der UN freudig aufgegriffen werden, weil sie doch das transportieren, was man möchte, nämlich eine breite Zustimmung für Maßnahmen gegen den Klimawandel. Zumindest vordergründig. Nun gibt es aber auch Journalisten, die den Klimawandel auch für ein großes Problem halten, die aber dennoch darauf hinweisen, dass es nicht so ist, dass beispielsweise Feuer und Naturkatastrophen deutlich zugenommen haben. oder die auch darauf hinweisen, dass es sehr lange dauern wird, bis der Meeresspiegel steigt. Diese Journalisten folgen also nicht der postulierten Rolle des Aktivisten. Und einer von ihnen ist Axel Bojanowski. Immer wieder wird er dafür kritisiert, dass er auf andere Aspekte der Forschung hinweist und damit gegen den vorhin postulierten Grundsatz verstößt, dass man keine Zweifel bei dem Thema nähren sollte. Vor allem auch, weil er die zugleich propagierten Lösungsansätze hinterfragt. Wieso Axel Bojanowski dies macht und wie er generell das Thema des Klimawandels sieht, bespreche ich jetzt mit ihm.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Axel Bojanowski komme, noch dieser Hinweis. Nur noch heute, am heutigen Sonntag, können Sie das Handelsblatt gedruckt oder digital 12 Monate mit 50% Rabatt bekommen. Wenn Sie also alles wissen wollen und nur die Hälfte dafür zahlen möchten, sollten Sie sich schnell unter handelsblatt.com/rabatt50 ein Vorteilsabo sichern. Mehr Informationen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Axel Bojanowski.
Axel Bojanowski ist Chefreporter Wissenschaft bei Welt. Er diplomierte in Klimaforschung an der Universität Kiel, ist Diplomgeologe und seit fast 30 Jahren Wissenschaftsjournalist. Er hat für zahlreiche renommierte Medien gearbeitet. Unter anderem war er 9 Jahre Redakteur beim Spiegel. Zuvor arbeitete er bei der Süddeutschen Zeitung und beim Stern. Gerade hat er ein Buch über den Klimastreit veröffentlicht, das auf der Spiegel-Bestsellerliste landete. In Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten, der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft, erzählt Bojanowski die Geschichte, wie er aus dem Nischenthema Meteorologie das bestimmende Thema unserer Zeit wurde, das von Interessengruppen ausgebeutet wird, während die globale Erderwärmung gleichzeitig ein erhebliches Problem darstellt, wie Bojanowski analysiert.
Sehr geehrter Herr Bojanowski, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Herr Stelter, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr.
Ich war nicht ganz sicher, ob ich Sie einladen darf, ehrlich gesagt, weil es gibt ja immer die Leute, die sagen, wir haben hier Klimawandel, und dann schreibt Herr Bojanowski immer, das ist alles gar nicht so schlimm. Die Hochwasser, die gäbe es zwar, aber eigentlich die ganzen Meldungen, wonach alles schlimmer würde, die Welt mehr brennt, es mehr Hochwasser gibt und so weiter, das wäre alles gar nicht so. Also es gibt hier eine große Gruppe von Leuten, die sagt, sie leugnen einfach das Thema Klimawandel. Darum gleich einfach zum Standortbestimmung mal anfangen. Glauben Sie an den Klimawandel? Glauben Sie, dass der Mensch einen Anteil an diesem Klimawandel hat? Und schließen Sie daraus, dass er etwas dagegen tun sollte? Ja oder nein?
Am besten kann man sich auf den UN-Klimareport berufen. Das ist eine sehr gute Quelle für den Stand der Wissenschaft. Und was die anthropogene Erwärmung angeht, die ist sehr gut dokumentiert und ist die plausibelste Theorie, also seit Jahrzehnten bestätigt, dass der Mensch mit Treibhausgasen die Erwärmung treibt. Da gibt es auch alle möglichen Methoden, das auf verschiedenste Weise zu untermauern. Ganz klar, es gibt da nie einen Beweis. Man kann das letztlich nicht beweisen, aber es ist ein Indizienprozess, der sehr gut geführt wurde und so sauber geführt wurde. Und jeder wäre frei, also diese Theorie zu widerlegen. Das ist aber nicht geschehen und es ist einfach die eindeutig plausibelste Theorie, dass der Mensch die Erwärmung treibt. Das hat dann auch eindeutige Folgen. Also es bestimmte Wetterrisiken nehmen zu. Also es ist auch so, dass die Erwärmung weitergehen wird. Ja, also das ist all das. Ich halte auch die 2 Grad nicht für einhaltbar. Also das wird die Erwärmung von 2 Grad überschreiten. Damit werden bestimmte Risiken auch weiter sich erhöhen. Das heißt, es wäre eine gute Idee, die Erwärmung zu stoppen. Und da kommt es aber zu einer entscheidenden Stelle, denn das Problem der globalen Erwärmung ist eine postnormale Wissenschaft. Ja, also es gibt diese Risiken, es gibt aber auch extrem hohe Unsicherheiten. Die ganze Klimaforschung ist postnormale Wissenschaft. Das heißt, wenn man über die Risiken redet, muss man gleichzeitig über die Unsicherheiten reden, die eben immens sind und die im UN-Klimareport sehr sauber dokumentiert sind. Und für Eingeweihte ist das alles auch nicht provokant oder so festzustellen, dass man vieles nicht weiß. Und gerade die Dinge, die in der Öffentlichkeit besonders prominent verhandelt werden, sind oft eben Dinge, die in der Wissenschaft eigentlich gar nicht wirklich robust sind, weil die Kipppunkte zum Beispiel, das ist eine populäre Theorie, aber in der Wissenschaft nicht anerkannt.
Ich glaube, die Kipppunkte, wenn ich das einhaken darf, die Kipppunkte habe ich mal gelesen, da würde sogar im Weltklimabericht drin stehen, dass die Kipppunkte nicht sicher wären.
Genau, der UN-Klimabericht sagt das ganz ausdrücklich, dass man darüber zu wenig wüsste, um ein Heraufziehen in irgendeiner Weise einschätzen zu können. Low Confidence, also geringes Vertrauen in diese geringe Gewissheit in dieses ganze Thema eigentlich, ja. Und das heißt aber nicht, dass es die nicht geben könnte, ja. Also das ist eben das, was ich sage. Für mich reicht eigentlich sozusagen die Erkenntnis, dass der Mensch einen Prozess in Gang gesetzt hat, der eigentlich nicht genau beschreibbar ist. Also man kann eigentlich nicht genau wissen, was passiert. Und ich finde, das reicht eigentlich, um zum Schluss zu kommen, wir sollten eigentlich diese Erwärmung stoppen. Ja, das finde ich eigentlich Grund genug. Die Unsicherheiten sind so groß über das Wissen, das ist ja auch immer mein Punkt. Also ich beziehe mich da auf den UN-Klimareport im Wesentlichen und auf die aktuelle Wissenschaft. Und da ist eben vieles einfach unklar über den Klimawandel. Außer eben, der Mensch treibt die Erwärmung, sie wird weitergehen und dass bestimmte Risiken sich erhöhen werden. Die Diskussion geht da erst los. Die ist da nicht zu Ende. Ja, also da geht es los zu fragen, wie kann man dieses Problem lösen? Was könnte denn genau passieren? Was muss man denn dann machen? Und das ist eben ein hochkomplexes Problem, das mit unglaublich großen Unsicherheiten besetzt ist. Und das macht die Diskussion darüber so schwierig. Und deswegen gerate ich immer auch oder oft auf sozialen Medien dann so in Diskussionen rein, wo man mir Dinge unterstellt, also ich würde irgendwie was leugnen oder sowas, das ist überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, also ich beziehe mich ja gerade auf die Wissenschaft, auch mit der Beschreibung der Unsicherheiten. Und wenn so Extremwetterereignisse kommen, das ist so ein typischer Fall, dann gibt es irgendwo ein Hochwasser und dann wird gesagt, ja, das ist jetzt das neue Normal, das ist der Klimawandel. Und das ist eben meistens übertrieben, das ist ein Fehlschluss meistens. Und der UN-Klimareport sagt, für die meisten Wetterereignisse, für die meisten Wetterextreme kann er nicht mit der globalen Erwärmung zusammenbringen. Das steht ausdrücklich im UN-Klimareport drin. Da gibt es eine Tabelle sogar, wo man ganz deutlich nachgucken kann. Außer Hitze und in manchen Regionen Starkregen. Feuerwetter wird auch noch in manchen Regionen wahrscheinlicher, aber eben nicht Feuer selbst, sondern die Bedingungen dafür. Gibt es eigentlich keine Extremwetterereignisse, die vom UN-Klimarat als bewiesen anthropogen indiziert ausgewiesen werden? Ja? Das heißt, man muss da sehr vorsichtig sein. Ich bin da deswegen so pingelig, weil dieses Argument globale Erwärmung eben gerne als Ausrede benutzt wird, ja, von Politikern, auch in den USA besonders, wenn da irgendwo Feuer sind, dann wird sofort gesagt, ja, das ist die globale Erwärmung, wir konnten nichts machen. Oder jetzt das Hochwasser in Deutschland vor 3 Jahren.
Im Ahrtal, ja, da hat man gebaut, wo man früher nicht gebaut hat. Ich glaube, da gab es die Szene, wo der Bürgermeister gesagt hat, wir hatten so ein Hochwasser schon mal vor ein paar hundert Jahren und dann wurde er gleich weggezogen vom Mikrofon, nach dem Motto, es muss ja am Klimawandel liegen. Aber ich verstehe Sie, Sie sagen im Prinzip, ja, das Phänomen ist klar, es gibt einige Unsicherheiten, Sie weisen auf die Unsicherheiten hin. Jetzt verstehe ich das so ein bisschen, wir sind ja beide leider auf X unterwegs, aus Marketinggründen, da kriegen wir auch manchmal dann mal Feedback, schlechtes Feedback auch. Wahrscheinlich kriegen wir auch heftige Kritik für die heutige Folge. Aber da wird ja im Prinzip so argumentiert, indem wir differenziert darauf blicken, tragen wir dazu bei, dass Leute den Klimawandel nicht so ernst nehmen und deshalb nicht handeln. Also meine Wahrnehmung ist so ein bisschen so, der Weltklimabericht ist differenziert, aber viele Akteure wollen die Differenzierung nicht, weil sie befürchten, dass dann das Commitment, etwas gegen den Klimawandel zu tun, nicht ausreichend hoch ist.
Ja, das ist, glaube ich, genau falsch. Also ich glaube, dass man dieses Pitching to the Converted, dass man eben zu den Bekehrten spricht und ihnen diesen Katastrophismus so eintrichtert, dass man immer sagt, das ist der Klimawandel, dieses Hochwasser ist der Klimawandel, obwohl sich das wissenschaftlich gar nicht zeigen lässt. Beim Ahrtal war es ja so, die Regenmengen fielen gar nicht aus dem Rahmen. Die waren zwar extrem, aber das hat es in Deutschland auch schon gegeben. Jetzt auch in Bayern wieder, nicht? Das gleiche Problem, Extremregen. Diese Ereignisse könnten wahrscheinlicher werden durch den Klimawandel, aber die Mengen hat es in Deutschland auch vorher gegeben. Das heißt, man muss darauf vorbereitet sein. Und wenn man den Leuten erzählt, ja, wir könnten nicht vorbereitet sein, dann schiebt man eben Verantwortung ab. Und man bringt auch Leute nicht mit dieser Art von Kommunikation zum Handeln. Das zeigen ja die letzten 40 Jahre. Ja? Also es ist ja nicht so, dass, also das Klimaproblem wurde schon vor 20 Jahren von den allermeisten Leuten in Deutschland als Problem eingestanden. Also die meisten Leute haben in Umfragen schon vor 20, 30 Jahren gesagt, das ist ein großes Problem. Die Wissenschaft hat es festgestellt. Ja, es war nicht das Problem, die Leute davon zu überzeugen. Das war überhaupt kein Problem, gerade in Deutschland nicht. Aber was man eben feststellt, ist eben, dass die Debatte sich polarisiert hat und dieses Commitment an bestimmte Katastrophenerzählungen eben an bestimmte politische Lager gebunden ist. Und andere Lager werden eben abgeschreckt, ja. Also beispielsweise ist es so, dass der Al Gore, dieser ehemalige Vizepräsident der USA, ist ja schon seit den 80er Jahren einer der Kämpfer gegen die globale Erwärmung, der das politisch als sein Hauptthema genommen hat. Und er hat auch einen Friedensnobelpreis für seinen Lichtbildvortrag über die globale Erwärmung bekommen, 2007. Und da konnte man sagen, ja, der hat ganz viel dafür getan, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit verankert wurde. Aber das ist so die halbe Wahrheit. Eigentlich hat er dafür gesorgt, das zeigen Umfragen, dass die Leute, die Republikaner gewählt haben oder wählen, sich von dem Thema haben abschrecken lassen, weil sie gesagt haben, Al Gore, wir wollen nichts mit der Politik von Al Gore zu tun haben. Das ist der falsche Messenger, das ist der falsche Botschafter. Das heißt, diese Leute werden dadurch zwar bekannt, die machen das Thema auch groß. Al Gore war auch bei Fox News der meistzitierte Mensch zur globalen Erwärmung eine Zeit lang. Ja, das sorgt aber nicht dafür, dass dann Konsumenten von, sagen wir mal, konservativen Medien dann sagen, ach, wenn der Al Gore das sagt, dann nehme ich das jetzt auch als Problem auf. Sondern im Gegenteil, Leute, das zeigen Umfragen, Leute, die das Problem erkannt hatten schon in den 2000er Jahren, werden dann eben, wenn sie Al Gore hören, misstrauisch, weil sie sagen, der will uns doch nur auf eine Politik bringen, die wir gar nicht wollen. Und das ist eben das Ding. Man darf die Leute nicht von der eigenen Wertvorstellung überzeugen wollen, ja. Und diese Katastrophenerzählungen kommen eben aus einem bestimmten Lager, wo man sie nutzen will für eine bestimmte Politik, bei der andere nicht mitgehen. Und man müsste hier, deswegen sage ich immer, man muss hier präzise sein, weil dann erst nimmt man auch die andere Seite mit.
Das sehe ich genauso. Also ich würde gerade jetzt glauben, und das ist ja der Punkt, warum wir miteinander reden, weil sicherlich, wenn ich so mal das Feedback meiner Hörer mitbekomme, würde ich sagen, naja, bei mir, meinen Hörern gibt es, glaube ich, keine richtigen Klimawandelleugner. Es gibt vielleicht einige, die skeptisch sind, sagen, was so schlimm ist. Was es aber garantiert gibt, ist Leute, die sehr, sehr kritisch sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden.
Ja,
genau. Ja. Ich meine, wenn ich so zurückblicke, es hat sich auch verbal geändert. Jetzt heißt es ja Klimakrise. Früher ist Wandel, es wurde immer mehr verbal aufgerüstet und in der Tat würde ich auch sagen, dass wahrscheinlich das Gegenteil in der Fall ist. Wobei, ich meine, jetzt haben Sie gerade gesagt, bei Al Gore haben die Leute gesagt, dem traue ich nicht und deshalb hat er da alles anderes im Schilde. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn ich mir so anschaue teilweise, was hier politisch gefordert wird und wenn Ulrike Herrmann Bestsellerlisten besetzt mit Degrowth und so weiter und Abschaffung des Kapitalismus, dann muss ich schon sagen, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, dass da eine andere Agenda damit schwingt.
Ja, das ist auch übrigens ganz gut in Umfragen dokumentiert. Also es gab gerade letztes Jahr eine Studie, die gezeigt hat, dass gerade unter Klimaforschern, naturwissenschaftlichen Klimaforschern, aus westlichen Ländern die Sympathie für Degrowth besonders hoch ist, also ausgesprochen hoch. Und dass Klimaforscher als am meisten links politisch eingeordnet werden an Universitäten. Ja, das heißt, da gibt es eine ganz klare einen politischen Bias und die eigenen Werte nimmt man ja mit in der Diskussion. Ja, und das führt eben dazu, findet keine wissenschaftliche Diskussion meistens statt, sondern es geht letztlich um Weltanschauungen. Und das kann zu lustigen Vorfällen führen. Also ich habe mal bei CNN, glaube ich, war das vor 6 oder 7 Jahren oder ein bisschen länger her vielleicht schon sogar, die sind in die Stadt in den USA gefahren, wo die meisten Klimaskeptiker leben sollten. Eine kleine Stadt in Texas war berühmt, nur Klimaskeptiker oder Klimaleugner, wie sie dann eben genannt werden. Und da sind die hingefahren und haben mit denen geredet, die Journalisten, und wollten jetzt mal hören, wie reden denn Klimaleugner. Und dann haben die festgestellt, ausgerechnet in dieser Hochburg der Klimaleugner war die Sympathie für Windkraft besonders hoch. Ja, also man hätte mit den Klimaleugnern zusammen eine Koalition bilden können, um die Energiewende hinzukriegen. Ja, aber anstatt das zu versuchen, verteufelt man diese Leute. Und warum war die Sympathie-Energie da so hoch in dieser Stadt in Texas? Weil das eine religiös geprägte Gemeinde war. Und in diesen ganz religiösen Gemeinden, da ist so, gibt es sozusagen eine kulturelle Sympathie für diese kleinteilige, quasi in so eine verbrämt naturnahe Art von Energieerzeugung. Das ist interessant, ja, dass man eben Leute eigentlich gewinnen könnte, die man bekämpft, weil man glaubt, sie sind politisch auf der anderen Seite. Und das ist eben das Problem dieser ganzen Debatte, dass man das wenig für die Lösung getan wird. Die ganze Kommunikation läuft auf Dominanz hinaus, auf Behauptung der eigenen Gruppe. Und das geht immer durch dieses Manichäische, ja, dass man immer das Böse markiert und dagegen angeht. Und Kommunikationsforschung zeigt eben, dass die Leute am meisten, am bekanntesten werden in dieser Debatte, die am manichäischsten kommunizieren. Und das führt eben dazu, dass die Debatte in der Öffentlichkeit bestimmt wird von Figuren, die so reden, ja, die immer das Böse sehen und sofort raufgehen und versuchen, Leute zu diffamieren und zu vernichten. Davon profitieren die persönlich, ja. Und das verunmöglicht letztlich die gemeinsame Suche nach Lösungen. Und es gibt die Lösung, ja. Das macht mich ja so eigentlich im Grunde so nachdenklich. Man könnte dieses Problem lösen, aber anstatt da voranzugehen, die eigene Lobby versucht man zu bedienen und eben selber einen Einfluss zu gewinnen. Ja, und das ist natürlich bei so einem großen Problem wie der globalen Erwärmung, finde ich das absolut fahrlässig. Und ich muss auch sagen, dass ich das gerade von Leuten, die dieses Problem so mit diesen katastrophistischen Erzählungen dann so nach vorne treiben, eben auch besonders schlimm finde. Ja, weil, wie soll man sagen, sie tun das Gegenteil von dem, was sie eigentlich vorgeben zu tun. Sie lösen das Problem nicht, sondern sie verhindern Lösungen. Und das finde ich problematisch.
Das finde ich auch problematisch und wir erleben es ja auf X ständig. Jetzt haben Sie gerade im Nebensatz gesagt, man könnte das Problem lösen. Das ist ja schon eine starke Aussage, weil Sie eben zu einem Satz haben Sie gesagt vorhin, naja, Sie glauben, die 2 Grad werden wir auch reißen bei der Erwärmung. Das wäre ja keine Lösung. Ich meine, wie meinen Sie das, wir könnten das Problem lösen?
Also, dass die 2 Grad gerissen werden, das geht einfach aus der Wissenschaft hervor. Also, wenn die Treibhausgasemissionen langsam gebremst werden, werden trotzdem genug Treibhausgase in der Luft sein, um die Erwärmung einfach über 2 Grad zu treiben. Also, da führt einfach kein Weg wirklich dran vorbei. Dann gibt es, was immer übersehen wird, eben die Ökonomen in dieser Debatte, die werden ja übergangen. Also, die nicht in einer bestimmten Lobby involvierten Ökonomen. Und der einzige Nobelpreisträger für Klimaökonomie, William Nordhaus, hat ja schon seit den 70er Jahren solche Abwägungsrechnungen gemacht. Wie kann man das Klimaproblem rational lösen? Und da ist er eben zu diesen Rechnungen gekommen, man müsse die Erwärmung eine Zeit lang laufen lassen, weil es sonst zu teuer würde, sie zu stoppen. Also man muss eben hier einen Abwägungsprozess einfach in Kauf nehmen. Ja, man kann die Industriegesellschaft und die Wirtschaft nicht innerhalb von wenigen Jahren umbauen und ad hoc umbauen, um dann auf netto null CO2-Emissionen zu kommen. Ja, das sagen alle Ökonomen, die diese Art von Abwägungsrechnung machen, die sich damit beschäftigt haben. Der Nordhaus hat gesagt, 3 Grad müsste man anpeilen, andere halten das für zu viel, für zu gewagt. Das sind aber eben Abwägungen. Also ich finde auch, 3 Grad sollte man möglichst nicht bekommen. Aber wir haben ja schon 1,2 Grad Erhöhung. Worauf ich hinaus will, ist, also man muss zunächst mal diese Art von Denkweise muss man erstmal annehmen. Man kann nicht sagen, wir müssen radikal jetzt die Gesellschaft umbauen und verzichten und alles muss runtergefahren werden. Das sorgt ja für viel größere Probleme als ein gewisses Maß an globaler Erwärmung, ja. Und das ist eben das, was diese Ökonomen schon seit Jahrzehnten betonen. Aber die werden eben auch in die Leugnerecke gestellt, weil die würden ja die Erwärmung verniedlichen. Das heißt, auch die sind Opfer geworden dieser Art von Diskussionsführung. Und dann gibt es eben ja diese ökonomischen Instrumente, die ja auch alle verteufelt werden. Emissionshandel, Klimaclub, Technologieoffenheit. Ja, wenn man, das Wort wird ja auch, wenn man auf sozialen Medien ist, wird ja auch als irgendwie ein rechter Kampfbegriff sozusagen genommen. Dabei ist ja gerade für die in Deutschland geplante Energiewende Technologieoffenheit ja das einzig Mögliche. Also ist ja gar nicht, die Dinge, die man dafür bräuchte, sind ja noch gar nicht fertig. Die muss man ja noch entwickeln, ja. Also Speicher und Leitungen und Wasserstoffwirtschaft und so weiter. Das sind ja Dinge, da muss man ja noch forschen und man könnte über diesen Handwerkszeugkasten für die Lösung, könnten wir jetzt, wenn wir das gerne möchten, können wir darüber sprechen, aber wenn wir ja eben bei der Diskussion waren, diese Art von Diskussion, es auf diese Lösungsebene zu heben, wird eben bekämpft. Also man wird dann als, auch diese Ökonomen, Nordhaus und so, ich war neulich in einer Radiodiskussion, wo gesagt wurde, ja, der Nordhaus, das wäre ja ein Rechter, der hätte ja Ronald Reagan beraten, den konservativen Präsidenten der 80er Jahre in den USA. Aber ja, der hat vorher auch Jimmy Carter beraten. Also das ist eben so, diese Wissenschaftler sind die sind dann in der Nähe der Politik, also sind einfach, wenn sie dann eine bestimmte Kapazität sind, eben oft werden sie herangezogen, ja. Und aber dieses reflexartige Diffamieren von Experten, die nicht die Lösungen hochhalten, die eine bestimmte Lobby gerne hätte, das macht es eben so schwierig, dann wirklich Lösungen zu finden. Und die deutsche Energiewende ist ja das beste Beispiel, weil es eben so eingeschränkt wurde, weil man den Handwerkszeugkasten immer weiter verkleinert hat, ist man mittlerweile in einer Sackgasse angekommen in Deutschland.
Ja, Deutschland ist wirklich phänomenal. Also das ist erstaunlich. Man darf überhaupt nicht drüber diskutieren, wenn man das macht. Ich habe mal mit der Frau Peters, die ist ja Cheflobbyistin für erneuerbare Energien, da hat sie auf Twitter was geschrieben und da hat sie was geschrieben, was nicht gestimmt hat. Da habe ich ihr nur geantwortet mit einer Quelle. Und hat gemeint so, verstehe ich nicht so ganz, weil das ist eine andere Quelle. Resultat, ich bin sofort geblockt worden. Ich habe sie mir beschimpft und sonst was. Ich dachte mir, na gut, es sollte eine Möglichkeit sein des Austausches. Der Austausch ist nicht möglich. Jetzt, in der Tat, die Energiewende ist ja unglaublich teuer und unglaublich ineffektiv letztlich, gut, noch gepaart durch die Tatsache, dass wir die Atomkraft ausgeschaltet haben, bevor wir die Kohlekraftwerke ausgeschaltet haben, was auch nicht richtig smart ist. Nur es beweist ja, wie weit eigentlich so ein Diskurs sich ja verschieben kann. Was ich halt spannend finde, ist, es gibt so viele Themen, wo bestimmte Dinge im Diskurs sich verschoben haben, was man nicht mehr sagen kann. Aber das sind dann Dinge, wo man sagen kann, ja gut, was weiß ich, Gender und ähnliche Themen. Bei der Energiewende, da geht es dann wirklich um die Grundlagen des Wohlstands. Und es ist etwas, was eigentlich ein physikalisch-technisches, wirtschaftliches Problem ist. Und das verschließt sich mir, wieso alle da mitreden, aber keine Leute, die was von Technik und von Wirtschaftlichkeit eine Ahnung haben.
Ja, das ist genau der Punkt, der mich auch seit Jahren umtreibt. Also es werden genau die aus dem Diskurs gedrängt, die Ahnung haben, weil diese Leute natürlich mit ihrer potenziellen Deutungsmacht natürlich die gefährden, die keine Ahnung haben im Diskurs. Das ist ein Generalprinzip in dieser Debatte. Und das ist etwas, ich sage, deswegen, ich bin so pingelig, weil ich eben sage, ich habe Klimaforschung studiert, ich habe da diplomiert, ich berichte seit 30 Jahren darüber. Ich habe Kinder, ich habe eine Verantwortung dafür, in dieser Debatte die Dinge einzubringen, die sonst eben vernachlässigt werden. Und wenn in jedes Extrembetereignis auf den Klimawandel geschoben wird und man sagt eben, ja, das ist jetzt ein neues Normal und das ist aber nicht wissenschaftlich nicht haltbar, dann ist es meine Aufgabe, oder halte ich es zumindest dafür, diese Argumente reinzubringen in die Debatte, weil die komplett schief läuft, ja. Also mein Sohn kommt an und sagt, Papa, der Meeresspiegel, wenn der steigt, dann müssen wir sterben. Sowas bringt er, wenn er irgendwelche Sendungen auf YouTube sieht oder sowas über Umwelt, da ist das auch immer die Message. Ja? Der Mensch macht die Erde kaputt und jetzt schlägt die Erde zurück und Technologie ist was Böses und Unternehmer sind böse Kapitalisten und so. Das ist eben eine Herangehensweise an diese ganze Thematik, die hochproblematisch ist für ein Industrieland. Da muss es Leute geben, die den Diskurs öffnen, auch wenn das eben unangenehm ist. Also ich mache das auch nicht mit großer Freude, dass ich mich in diese Debatten einschalte. Aber ich sehe die Verantwortung, die man da hat, und ich sehe es als hochnotwendig an, weil diese Debatte, man hat es an der Kernkraft gesehen, wenn die Argumente nicht gebracht werden, dann geht die Debatte in die falsche Richtung. Und bei Kernkraft wachen jetzt ja die Leute auf, oh, was für ein großer Fehler, ja, der Ausstieg nun war. Das war aber schon lange offensichtlich. Also seit 2011 hat Merkel-Regierung beschlossen, Kohle raus und Atomkraft raus. Und jeder wusste, das ist, wie soll das gehen? Ja, das ist etwas, diese Frage stand.
Ja, mit Gas, man kann es, mit Gas, nicht?
Man genau, mit Gas, ja. Genau, aber Gas ist eben auch fossil. Ja, und da ist es dann eben so, weil wie will man eine Netto-Null erreichen, dann bis 2045? CO2-Emissionen dann mit neu gebauten, 40 neu gebauten Gaskraftwerken, die dann sofort wieder stillgelegt werden. Wer finanziert sowas und so? Das sind so Dinge, die sind so offensichtlich problematisch. Und dann ist eben so, wenn man mit Energieforschern spricht, die sagen einem schon lange, also all diese Technologien, die gebraucht werden für die in der deutsche Energiewende, die sind nicht bereit in dieser Weise, ja, wie sie da geplant werden. Und das alles ist eben hochproblematisch. Und dann werde ich von Journalistenkollegen gefragt, sag mal, hast du etwas gegen unsere Energiewende? Ja, und das ist irgendwie so die Art zu denken. Wenn man die kritisiert, diese Art von Lösungsansätzen, dann ist man dagegen. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Also ich bin nicht der Weise aus dem Morgenland, der irgendwie erklären kann, wie oder weiß, wie man die Energiewende genau aufziehen sollte. Aber ich sehe die Probleme und ich sehe die Dilemmata und ich sehe, wie der Diskurs läuft. Und ich denke, Journalisten sollten da die Argumente auf den Tisch bringen, dass sich eine Gesellschaft gut informieren kann und letztlich eben dann zu guten Lösungen kommt. Aber da passiert eben das Gegenteil, ja. Also Medien helfen mit dabei, dass Argumente nicht gebracht werden und das.
Ja, da werden auch Geschichten erzählt. Ich meine, am Sonntagabend können wir mal Werbung machen für einen Kollegen von Ihnen, Kommunikationswissenschaftler oder ähnliches, und schreibt immer jeden Sonntagabend bei Spiegel Online die Geschichte des Grauens der Woche. immer, die Welt geht unter. Und da hat er doch in der Tat geschrieben, haben Sie bestimmt auch gelesen, super, wir haben jetzt in einem Jahr alleine die achtfache Kapazität des Kernkraftwerks Brockdorf mit Solarenergie installiert. 8 Gigawatt und das andere hatte nur 1 Gigawatt. Ja, aber irgendwie hat er, glaube ich, nicht richtig verstanden, dass es Unterschied gibt zwischen Kapazität und was man wirklich erzeugt, weil das, glaube ich, wenn Brockdorf richtig verstanden hat, dass es pro Stunde 1 Gigawatt produziert. Und das machen die Solarzellen eben nicht. Also da wird Äpfel mit Birnen verglichen und es steht mit dem Spiegel drin und da wird den Leuten klar gemacht, wir haben die achtfache Leistung von Brockdorf, haben wir gerade mal in einem Jahr mit Solar gemacht. Ich meine, das ist doch, entweder, wahrscheinlich ist er so doof oder es ist doch eigentlich Desinformation.
Ja gut, das ist jemand, der hat sich dieses Thema in den letzten 3 Jahren so ungefähr heraufgeschafft, weil es eben, weil man damit sozusagen im Mittelpunkt steht, so ungefähr. Ja.
Wenn wir nochmal Konsens haben, der Spiegel ist doch eigentlich ein Qualitätsmedium.
Naja, also das, ich habe das ja miterlebt, ich war ja bis 2019 da und in der Redaktion und habe diese Veränderung.
Und da durfte ich nicht mehr bleiben, weil sie dann zu rechts waren, weil sie Energiewende kritisch hinterfragt haben?
Nee, es ging einfach nicht mehr. Also ich wollte auch nicht mehr da bleiben. Es sollte ein Ressort Klimakrise geschaffen werden. Es sollte in eine bestimmte Richtung gehen. Es wurde aktivistisch aufgezogen und das war einfach so gewollt. Dann wurde jemand von Greenpeace geholt in die Ressortleitung vom Wissenschaftsressort, also vom Greenpeace-Magazin. Die Agenda war ganz klar. Und man kann das ja machen. Also ich bin auch nicht, sagen wir mal so, das ist ja die Freiheit jedes privaten Mediums. Tendenzschutz sichert das ja auch gesetzlich ab, dass man eine politische Richtung vorgibt. Also das ist etwas, wo dann geht man eben. Also ich bin ja nicht gezwungen, da zu arbeiten. Ne? Und deswegen ist das ja auch kein großes Drama. Nur, ich fand es eben schon erstaunlich, dass eine solche Agenda dann eben auch dafür sorgt, dass bestimmte Arten von Texten einfach auch nicht mehr gecheckt werden, richtig. Ja, also da war der Relotius, die Zeit war ja dann da und der letzte Titelgeschichte, die er geschrieben hatte, hatte ich vorab gelesen, über den Meeresspiegelanstieg und man sah sofort, dass das nicht so stimmen konnte. Ja, also der hat geschrieben, dass er in Kiribati gewesen wäre und da, dass er eben bezeugen konnte, wie die Dörfer da untergingen und so. Und wenn man auf den Meeresspiegel, auf die Meeresspiegelkurve der Region guckte, sah man, dass der relativ recht stabil ist, ja, weil das zeigen auch viele Studien, dass in der Südsee die Mehrheit der Inseln größer wurde in den letzten Jahrzehnten aufgrund geologischer Prozesse. Das muss nicht so bleiben. Das ist auch keine Entwarnung, wie man dann ja unterstellt wird, dass man irgendwas bagatellisieren wollte. Das sind geologische Tatsachen. Und das ist eine interessante Geschichte, dass die Inseln bisher eben nicht untergehen, die meisten, sondern im Gegenteil. Aber wie gesagt, das muss nicht so bleiben. Der Meeresspiegel, der Anstieg geht ja weiter. Nur ist es eben so, man konnte sehen, dass diese Relotius-Geschichte nicht stimmte. Trotzdem, ich habe darauf hingewiesen, es war aber egal, weil es einfach ins Narrativ passte. Und das war so typisch, ja. Das ist eben, wenn der Aktivismus im Journalismus einzieht, dann sind Fakten plötzlich nicht mehr wichtig, weil dann geht es nur noch darum, was kommt am Ende raus bei der Geschichte, ja. Und das hat mich dann gestört und das ist eben nicht nur bei dem Thema so gewesen, beim Spiegel, sondern das ist auch bei anderen Themen so gewesen und auch immer noch so. Und ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist. Kann ja sein, dass ich bin ja kein Geschäftsmann. Es kann sein, dass es geschäftsmäßig die richtige Strategie für den Spiegel ist, weil man eine bestimmte Leserschaft dadurch an sich bindet, weil man ihnen zeigt, wir sind eben
die Guten.
Ja, auf der, wir stehen politisch links, wir sind aktivistisch und so weiter. Der Stern hat ja sogar seinerzeit Fridays for Future eine Ausgabe machen lassen. Das sind eben unternehmerische Entscheidungen, weil man dann eben sagt, wir stehen zu dieser Gruppe. Wie gesagt, vollkommen akzeptabel, prinzipiell, nur widerspricht das meinem Verständnis von Journalismus. Wir sollten den Leuten ja, für die Leute recherchieren, was der Fall ist, ja. Und gerade bei so komplexen Themen wie Klimawandel, wo es auf so vielen Ebenen Dilemmata gibt und ja, wo erstmal faktisch so viel zu klären ist, einfach zu beschreiben, was ist der Klimawandel eigentlich? Ja, da fängt es ja oft schon an. Die Leute denken, der Klimawandel wäre so etwas wie, es wird ganz heiß auf der Erde und dann gibt es überall Waldbrände und dann kommen irgendwelche Tsunamis und so. Ja, das sind ja so diese Vorstellungen. Und das ist natürlich alles Unsinn. Ja, so läuft das ja nicht. Das ändern sich Rahmenbedingungen und dadurch erhöhen sich Risiken und so. Der Mensch ist aber nicht hilflos. Ja, also das ist, man muss da immer präzise sein. Und diese Art von Angstmache sorgt eben ja auch für eine Parallelisierung der jungen Generation. Ja, die glauben ja wirklich viele, dass sie nicht alt werden wegen des Klimawandels, ja, und daran sterben werden. Und das liegt eben an aktivistischen Medien. Aber Journalisten machen das ja oft auch deshalb, weil der Subtext ja immer ist so, ich gehöre zu euch. Ja, das ist so eine Art Erkennungsmerkmal. Man schreibt einfach bestimmte Texte, damit bestimmte andere Journalisten sehen, ich gehöre auch zur Gruppe und wir sind ein Milieu und Journalisten hängen eben komplett vom Urteil anderer Journalisten ab und deswegen muss man sich dann immer sozusagen auch zu erkennen geben, dass man eben nicht ein Abweichler ist. Und das führt eben so zur Homogenisierung in bestimmten Redaktionen und das ist auf lange Sicht problematisch. Jetzt gründen sich neue Medien, die die offenen Flanken der alten Medien nutzen. Wie gesagt, ich sehe mich nicht auf einer bestimmten Seite, sondern ich sehe mich eigentlich so als Fachjournalist, der das aufschreibt, was aus der Wissenschaft, aus der Politik und so kommt, was da angeboten wird, damit Leute sich ein Bild machen können. Ja? Und man muss.
Darüber würde ich ganz gerne, würde ich mich ganz gerne noch drauf kommen. Also ich habe mit Herrn Professor Morozke gesprochen, der ja einer der Lead-Autoren ist des Weltklimaberichts. Und ich hatte damals mich bezogen auf ein Video von dem Herrn Professor Quaschning, der irgendwas erzählt hat, hier, wenn die Welt um 4 Grad wärmer wird, dann steigen die Meeresspiegel um 70 Meter. Da habe ich Morozke gefragt, stimmt das? Hat der Morozke gesagt, ja, das stimmt, das stellt er. Nur was der Herr Quaschning vergessen hat zu sagen, ist, dass es 1000 Jahre dauert, bis der Meeresspiegel dann ansteigt. Und da haben wir eigentlich ziemlich viel lange Zeit, uns anzupassen. Egal. Wir haben es gerade festgehalten, wir haben einen öffentlichen Diskurs, der darauf setzt, im Prinzip zu aktivieren, aktivistisch zu sein, Zweifel zu unterbinden an dem ganzen Thema, damit wir geschlossen marschieren in Richtung Klimaschutz. Haken dran. Wir haben gleichzeitig einen Diskurs, der auch sagt, im Prinzip die Energiewende, nur die Energiewende ist die Lösung, so wie wir sie machen. Alle anderen sind blöd, die es nicht machen. Wobei wir weltweit gucken können und können sagen, glaube ich, so viele folgen uns jetzt nicht. Jetzt machen wir mal kurz einen Ausblick mit Ihnen. Ich versuche, können Sie mir sagen, nee, das ist mir zu gewagt. Ich habe diese Woche gelesen, also wir reden hier Ende Juni, ich habe diese Woche gelesen, dass im Rassemblement National, also die französischen Rechten, dass da die Führungsmannschaft gesagt hat, wir sollten den französischen Strommarkt nationalisieren, von der Europa abkoppeln, um günstigere Preise im Inland zu haben. Dann habe ich zum anderen gelesen, und das habe ich auch falsch verstanden, dass Schweden gesagt hat, wir bauen keine weitere Leitung nach Deutschland, weil das ist uns einfach zu volatil und der Markt funktioniert dort nicht, war die Aussage. Ich persönlich habe das so interpretiert als ein extremes Warnsignal im Sinne von, wenn man sich abkoppelt von Deutschland, dann koppelt man sich auch von den hohen Preisen ab, die hier teilweise sind. Und damit würde ja die ganze Energiewende sowieso ins Schwanken kommen, weil wir ja von Importen abhängig sind. Sehen Sie das so, weil wenn Sie mich beschäftigen, oder sagen Sie, ach nee, da sind Sie jetzt ein bisschen zu skeptisch unterwegs, Herr Stelter?
Ja, ich sehe das schon seit langem so. Ich habe ja schon vor Jahren öfter mal darauf hingewiesen, auch auf sozialen Medien, wie im Ausland über die deutsche Energiewende geredet wird. Bevor der Diskurs in Deutschland dann kritischer wurde, war der im Ausland ja kritischer. Und gesagt, was macht ihr da eigentlich? Ja, der Atomausstieg wurde außerhalb von Deutschland ja überhaupt nicht verstanden. Und das wurde auch offen angesprochen. Und das Energiewende-Desaster und die dümmste Energiewende der Welt und sowas oder die dümmste Energiepolitik der Welt. Und wenn man das dann in den deutschen Diskurs gebracht hat, ich habe das dann ja manchmal gemacht, dann wurde man ja diffamiert, ja, und auch von Leuten, die von dem Thema, gerade von Leuten, die von dem Thema keine Ahnung haben, für die das aber mit einer politischen Identität zu tun hat, ja, sich dazu einzuschalten. Das hat mich auch sehr verwundert, dass also Kritik an einer der wesentlichen Grundlagen unserer Zivilisation, der Energieversorgung, das ist wirklich die absolute Lebensader Deutschlands, ja, dass man darüber nicht kritisch reden soll, das finde ich so fatal. Also es ist einfach weiterhin für mich eigentlich, da gibt es noch so viel aufzuarbeiten, ja, dass so ein Diskurs so schief laufen kann, dass man die Dinge, Sie sprachen sie an, dass das Ausland eben darüber ganz anders denkt, ja, und dass man das nicht in den deutschen Diskurs bekam, ohne diffamiert zu werden. Das fand ich auch, und das finde ich weiterhin hochproblematisch, und gerade weil das Thema immer so wichtig ist. Wenn es nicht so wichtig wäre, würde ich ja sagen, dann ist mir doch egal, dann mache ich was anderes. Aber das muss man doch aussprechen. Man muss doch diese Kritiken äußern und man muss doch diese Leute zu Wort kommen lassen, die Dilemmata erkennen und so. Also führt doch keinen Weg dran vorbei.
Die Frage ist jetzt nur, ich bin ja mit Ihnen beim Appell dabei. Ich glaube gleichzeitig, es wird nicht passieren. Also ich sehe das nicht. Ich sehe eigentlich eher eine viel stärkere Aufladung. Ich glaube auch politisch gewollt natürlich, weil einige Parteien ja darauf basieren. Das ganze Geschäftsmodell basiert ja darauf. Wie geht denn es dann weiter? Ich meine, müssen wir erstmal richtig vor die Wand fahren in Deutschland? Müssen wir Industrieabwanderung haben? Müssen wir ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass die anderen ihre Märkte abschotten, aber wenn die Richtung gehen, wenn die Franzosen machen wollen, machen sie es im Zweifelsfall, würde ich mal tippen. Die Schweden hatten ja die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir bauen kein Kabel. Sehen Sie und sagen, ja, wir müssen so vor die Wand fahren, bis wir richtig massive wirtschaftliche Probleme und dass dann erkannt wird, dass das, was da erzählt wird, wie die Energiewende funktioniert, dass sie eben so nicht funktioniert? Oder glauben Sie, nein, das wird so lange kaschiert? Ich meine, Habeck sagt, oh, wir entlasten die Bürger von der EEG-Umlage, das zahlt jetzt der Staat, als würden der Staat nicht wir bezahlen. Haben Sie da eigentlich noch Hoffnung oder sagen wir eigentlich, nee, wir fahren vor die Wand?
Also meine Erfahrungen aus der Klimadebatte sind leider sehr negativ. Also es ist so, dass sich das rationale Argument nicht durchsetzt. Also es ist nicht so, dass am Ende irgendwie Leute stehen und sagen, ah, jetzt lass uns doch mal gucken, was ist denn das beste Argument. Die Situation gibt es nicht. Also es läuft immer auf einen Machtkampf hinaus. Da mittlerweile so viele Leute von dieser Energiewende-Erzählung abhängen, ja, das ist ein riesiger Apparat geworden. Und das ist ja nicht etwas, die Leute glauben ja wirklich dran. Das ist ja nicht, dass die sozusagen da das vorspielen, sondern die Idealität, eine kulturelle Kognition, eine Identitätsangelegenheit geworden für viele. Ja, das ist diese Art der Energiewende, Wind- und Sonnenenergie 100%, das ist sozusagen ein Commitment, was gesellschaftlich mit dem das verbunden ist. Und das geht eben sehr tief. Und diese Verächtlichmachung anderer Energien und überhaupt die Verbindung von Energieressourcen mit bestimmten politischen Strömungen, das Atomkraft rechts und Windkraft links und sowas, das ist natürlich alles hochgradig absurd, aber es ist eben in Deutschland mittlerweile so festgefahren, dass ich nicht glaube, dass sich das auflösen lässt, ohne dass es zum großen Knall kommen muss. Der große Knall wird wahrscheinlich sein. Die Kosten sind ja so hoch, sie sind ja versteckt im Staatshaushalt zum großen Teil. Es geht ja mittlerweile aber eben so, dass Deutschland keine Ressourcen mehr für andere Dinge hat. Also es fehlt ja an allen Ecken und Enden mittlerweile das Geld. Und dadurch, dass diese Schattenhaushalte jetzt da zusammengebrochen sind, sieht es ja wohl so aus, dass man da jetzt an finanzielle Grenzen kommt. Und das wird auch nicht dazu führen, dass die Leute sagen, naja, dann lass uns jetzt mal das Rationale angehen, sondern vielleicht werden sie es einfach nicht mehr können, das so weiterzutreiben. Aber wie gesagt, meine Erfahrungen aus der Klimadebatte sind sehr trist. Also ich glaube, es geht darum, um Dominanz und darum, das Manichäische auszunutzen für die eigene Sache. Also das Böse zu markieren, dadurch Applaus zu bekommen, dadurch in der eigenen Gruppe aufzusteigen. Das sind die sozialen Mechanismen, um die es geht. Und die bestimmen letztlich den Diskurs. Und die Argumente selber, die verfangen nicht wirklich, weil sie eben sich so nicht in sozialen Einfluss ummünzen lassen.
Was hat eigentlich die Energiewende gekostet bis jetzt?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, nicht? Also, es gibt
ich habe mich schwer getan, welche zu finden, deshalb frage ich Sie mal.
McKinsey hat ja, es gibt unterschiedliche Schätzungen, also diese 500 Milliarden sind ja seit einigen Jahren, stehen ja im Raum. Und McKinsey hat vor 3 Jahren mal geschätzt, es würden insgesamt, was war das, 2 Trillionen, glaube ich, werden. Sag mal 1 Trillion oder so.
Billionen, glaube ich, Billionen, 2000 Milliarden. Billionen,
ja, ich verstehe, ja. Genau, Billionen, genau, 2 Trillionen, 2,1 Billionen Euro, genau. Und auf die würde es bis 2040 oder so hinauslaufen. Und das sind natürlich unglaublich hohe Summen, wobei man eben sehen muss, dass die Leute diese Zahlen nicht direkt sehen. Also die EEG-Umlage wurde ja dann, weil sie eben sozusagen so klar identifizierbar war, wurde sie ja auch abgeschafft und einfach in den Staatshaushalt verschoben. Und das macht es eben so einfach letztlich. Die Studien, die immer noch gemacht werden, das ist ja auch ein Problem, das ich auch oft schon beschrieben habe, auch in meinem neuen Buch. Dieses Thema, dass man, weil die Kosten so hoch sind, Studien in Auftrag gibt, die Klimawandelkosten ganz hoch rechnen. Ja? Diese unrealistischen Extremszenarien werden gerechnet und da wird gesagt, guck mal hier, die Kosten für den Klimawandel sind höher als für die Energiewende. Dabei ist es ist ja aus mehreren Gründen nicht richtig, so etwas zu tun, weil diese Extremszenarien eben nicht realistisch sind, die da gerechnet werden. Und zweitens kann man eben nicht sagen, wenn Deutschland netto null ist, dann würden die Klimawandelschäden verhindert, weil Deutschland selber, das ist zwar banal, aber man darf es ja auch nicht aussprechen, eigentlich eben keinen Einfluss aufs Klima hat, die deutschen CO2-Emissionen, auch die europäischen nicht. Man hat ja nur einen Einfluss aufs Klima, wenn die Leute... Klar. die Energiewende nachahmen wollten, also wenn es nicht mit wirtschaftlichen Schäden verbunden wäre, ja, wenn man zeigen könnte, man kann das aus einer funktionierenden Wirtschaft heraus, kann man die Energiewende schaffen, dann wäre es nachahmungsreif und andere Länder würden das nachahmen.
Eigentlich müssten wir halt einen Weg haben, wie wir kostengünstiger CO2-freie Energie erzeugen und da würden es alle nachmachen. Das kann man sagen, Photovoltaik ist auf dem Weg oder Wind ist auch gut, aber wir wissen natürlich die Speicherproblematik und so weiter. Wir bei Ihnen jetzt wiederholen, meine Hörer kennen das auch, dass die Warenkosten viel höher sind. Was ich interessant finde, McKinsey hat ja auch vor ein paar Monaten eine Studie vorgelegt, wo sie gesagt hat, wir könnten ein paar Milliarden sparen, wenn wir im Prinzip auf Netzausbau teilweise verzichten und dafür im Süden neue Kraftwerke bauen, Gaskraftwerke zum Beispiel bauen und dann, dass er dieses wird ja total tabuisiert. Da wird ja nicht mehr drüber nachgedacht. Man könnte ja gerade im Süden sagen, wir bauen da 3 Gaskraftwerke, meinetwegen mit Carbon Capture, meinetwegen wasserstofffähig, wobei wir beide auch die Fraunhofer-Studie gelesen haben, was Wasserstoff unglaublich teuer sein wird. Warum wird das Ganze nicht aufgegriffen? Und da möchte ich eigentlich verbinden, diese Feststellung, mit einer Frage. Und zwar, wenn wir jetzt so diskutieren, wir beide, da würde jetzt dann einer dazukommen von unserem Twitter-Kritiker und Folger und so weiter, würde sagen, ja, wir haben uns aber in Paris verpflichtet, das zu tun. Das ist völkerrechtlich bindend. Wir müssen das tun. Wir müssen auf Null kommen, kostet es, was es wolle. Gepaart mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die gesagt haben, wir haben nur noch ein Budget und deshalb müssen wir jetzt hier Maßnahmen ergreifen. Wir müssen also demnächst ein Tempolimit einführen, um das Budget einzuhalten. Klammer auf, ich würde sagen, da hätte man aber auch die Atomkraftwerke nicht abschalten dürfen, weil das Budget auch verkleinern. Da hätte das Bundesverfassungsgericht sagen müssen, dürft ihr nicht. Ich meine, wie sehen Sie das? Ist das mit dem Vertrag so bindend? Und was ist mit diesem Verfassungsgerichtsurteil?
Ja, also das Verfassungsgerichtsurteil halte ich wie viele Verfassungsrechtler auch für höchst bedenklich. Also es ist so, dass dieses Urteil auf selektiven Auswahl von Wissenschaft basiert, ja, auch gerade auf den fraglichsten Aussagen der Klimaforschung, die im UN-Klimareport auch als fraglich identifiziert sind, also diese Kipppunkte, ja, und auch auf so, die heißen Burning Embers-Grafiken, das sind so Meinungsumfragen von Forschern, die so in rote Grafiken umgesetzt werden und Risiken der Zukunft anzeigen sollen. Das sind so, ja, wie soll man sagen, sehr eben gerade nicht harte Fakten, sondern das sind alles sehr wolkige Vermutungen. Und darauf beruht das Verfassungsgerichtsurteil explizit, und anstatt dann andere Wissenschaftler anzuhören, wie bei anderen Themen, bei Finanzkrise und so wurde das gemacht, hat sich das Verfassungsgericht beim Klimaurteil damit zufrieden gegeben, diese Art der Wissenschaft einfach zu akzeptieren. Das ist ganz eine, der Umweltrat der Bundesregierung wurde da als wissenschaftliche Grundlage genommen, der ganz klar politisiert ist. Das ist eine sehr homogene Auswahl von Leuten. Jeder, der da nicht sozusagen selbst den abweichendes Urteil hat, der wird da rauskomplimentiert, so, ja. Da gibt es ein populäres wissenschaftliches Buch, was dem Verfassungsgerichtsurteil zugrunde liegt, von zwei einschlägig bekannten Klimaforschern. Diese Urteilsfindung ist ganz offensichtlich problematisch gewesen, und es wurden keine anderen Wissenschaftler gehört, und es wurde vor allem auch keine, die Bundesregierung hat sich gar nicht verteidigt, ja, die wurde vor Gericht gezogen, aber hat sich nicht verteidigt, weil sie eben sagte, ja, Bundesumweltministerium, ja, dieser Klimawandel ist ein riesiges Problem, das finden wir auch, und deswegen brauchen wir jetzt ein Urteil. Und dann eben dieser Budgetansatz, der dem zugrunde liegt, dass man eben sagt, Deutschland hat so und so viel Anteil an der CO2-Emissionen weltweit, so und so viel dürfen noch bis zum 1,75-Grad-Ziel haben die gemacht, verbraucht werden, also fällt auf Deutschland so und so viel CO2 noch ab. Das wäre dann irgendwie, glaube ich, in 8 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren verbraucht oder so, aufgebraucht. So, und das ist, dieser Budgetansatz ist auch sehr umstritten. Es gibt ganz viele andere Budgetansätze, die man hätte nehmen können. Und dann, ganz wesentlich, Pariser Vertrag sagt nicht, dass man bis 2050 auf Null sein muss, sondern dass sich die CO2-Emissionen in der zweiten Jahrhunderthälfte gen Null bewegen sollten und dass man 2 Grad Erwärmung anstreben sollte. Also man hätte das Spielraum gehabt, aber das Verfassungsgericht selber hat sich denkbar ja, härteste Variante rausgegriffen, die man nehmen konnte. Und das Ergebnis war ja dann, dass die Bundesregierung noch einen draufgesetzt hat nach dem Urteil und das Klimaschutzgesetz dahingehend verändert hat, dass wir bis 2045 jetzt sogar klimaneutral sein müssen. Also in 21 Jahren. Es ist also vollkommen unmöglich. Ja.
Aber ist das nicht eigentlich, wir haben es ja gesehen, es gibt die aktivistischen Leute, die aus sicherlich guten Motiven herausgearbeitet haben, dann eher quasi die Alternativlosigkeit des Vorgehens und die Dramatik der Situation in den Vordergrund stellen. Und haben wir ein Verfassungsgerichtsurteil, welches ein Budget vorgibt. Durchgedacht heißt es doch, dass eigentlich damit die demokratischen Prozesse unterlaufen werden. Wenn jetzt quasi ich sagen kann, ja, ich kann jetzt aber nichts mehr, wir können jetzt, nehmen wir mal an, ich spinne mal morgen, hat die AfD die absolute Mehrheit, Gott bewahre. Nehmen wir mal an, AfD. Und die sagen, geht alles nicht. Dann würde man sagen, nee, geht nicht. Du bist vom Verfassungsgericht verpflichtet. Auch wenn die Mehrheit der Bürger gegen Klimaschutzpolitik stimmen würde, nehmen wir mal an, was ja nicht passiert. Aber nehmen wir mal an, selbst dann könnte man sagen, die Maßnahmen müssen umgesetzt werden, weil quasi das Verfassungsgericht so geurteilt hat.
Ja, das ist der Grund, das Grundproblem dieser Art von Klimaurteilen. Das ist ja nicht nur das deutsche Verfassungsgericht, sondern auch das, in der Schweiz gab es ja auch ein ähnliches Urteil, dass so getan wird, als ob Klima a priori wäre. Also, dass man es mit einem Thema zu tun hätte, was nicht im Zielkonflikt mit anderen großen gesellschaftlichen Themen stünde, ja. Aber das ist ja der Fall. Also, es ist nun mal eine Abwägungsfrage, ja. Und die Leute müssen sich eben, wo werden gesellschaftliche Ressourcen investiert? Ja, das ist ja eine Grundfrage der gesellschaftlichen Abstimmung. Wo will man Schwerpunkte setzen? Was will man erreichen? Wie will man die Ressourcen einteilen? Und dass ein Gericht entscheidet, und nicht das Parlament. Also das finde ich hochproblematisch. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Urteil nicht von Bestand sein kann, weil es erstmal diese fragliche Fundament hat und eben auch dann letztlich ja eigentlich den demokratischen Entscheidungsfindungsprozess ausgehebelt hat.
Wobei, jetzt bin ich kein Jurist. Ich frage mich, wie kriegt man so ein Urteil wieder vom Tisch? Ich meine, da müsste es ein neues Urteil geben. Und
ja, genau. Ich hab mit Verfassungsrichtern gesprochen und die sagen, also das wäre nur möglich, wenn es einen neuen Sachstand gäbe. Aber wenn man überlegt, was dem Urteil an Sachstand zugrunde liegt, kann man eigentlich nur sagen, ja, der Sachstand wurde eigentlich gar nicht richtig ermittelt. Und wenn man dann eben der nächste Klimareport oder so, könnte man ja als neuen Sachstand identifizieren. Ich glaube schon, dass es da Versuche geben wird, das zu revidieren, weil es ist letztlich ist es eben einfach faktisch so, dass Deutschland bis 2045 nicht klimaneutral werden kann. Also es ist einfach, ich habe noch keinen Weg gesehen, wie das realistisch umgesetzt werden soll, ohne dass die gesamte Industrie abwandert. Also
ja, aber was würden Sie denn jetzt vorschlagen? Ich meine, zum Abschluss frage ich das eigentlich immer. Nehmen wir mal an, jetzt sind wir erhört worden und ich glaube, Herr Habeck, glaube ich, ist der falsche Adressat, da brauchen wir keine großen Hoffnungen machen, aber irgendjemand, der jetzt demnächst an der Regierung ist, sagt, ich verstehe das. Mir ist Klimaschutz auch wichtig, ich möchte was machen. Wie sähe denn eine vernünftige Politik aus in Deutschland?
Ja, also das wesentliche Instrument ist ja der Emissionshandel. Und aber wenn man das eben, es ist ja das Interessante, wenn man dann sagt, Emissionshandel, dann kommen, ich war neulich in so einer Debatte, da kommen sofort irgendwelche Leute an und sagen, ja, Ablasshandel, und das ist doch nicht richtig und so. Das ist aber kein Ablasshandel. Ja, es geht darum, wissen Sie ja sowieso, dass man eben die Menge an CO2, die emittiert werden darf, sukzessive mindert und dadurch erfährt, wo es am billigsten ist, dieses CO2 einzusparen und so quasi die Wirtschaft selber herausfindet, wo es eben möglich ist, am besten, am effizientesten einzusparen. Das ist ein super System. Und diesen Emissionshandel, weil die CO2-Menge ja dadurch, die wird ja einfach dadurch vorgegeben, ein gravierender staatlicher Eingriff, die wird sukzessive reduziert. Das heißt, der Markt sorgt dafür, dass CO2 so effizient wie möglich reduziert wird. Und das heißt, dass auch Technologien entwickelt werden, die sich eben lohnen, ja, um diesen Prozess zu unterstützen. Das ist etwas, das wird auch diffamiert, ja, diese Art von Klimaschutz, weil sie eben den Leuten den Einfluss raubt, die von dieser Art der deutschen Energiewende so profitieren. Ja, diese ist ja eine riesige Lobby entstanden, die davon profitiert. Und der Emissionshandel, der braucht eben letztlich dann keine Lobby, der funktioniert von selbst. Und wenn man den Emissionshandel ausdehnen würde, ja, da gibt es ja auch die Ideen mit dem Klimaclub, die ja auch von dem Nobelpreisträger Nordhaus ja ursprünglich stammt, dass man das eben ausdehnt auf die Welt, immer auf immer mehr Staaten, weil es für die attraktiver ist, mitzumachen, als jetzt irgendwelche CO2-Abgaben an den Grenzen zu bezahlen. Das sind Konzepte, die, finde ich, die sind realistisch und die sind vor allem, kann man sich damit rational und wirtschaftlich effizient in Richtung CO2-Minderung bewegen, ohne dass der Staatshaushalt davon komplett überfordert wird. Und dann eben den Fokus auch auf Forschung und Entwicklung mehr zu legen, ohne dass das irgendwie als absurd diffamiert wird, das ist letztlich für die deutsche Energiewende auch ein ganz zentraler Punkt, um die wirklich durchzusetzen. Also es ist nicht angekommen, dass es sich um ein spieltheoretisches Problem handelt. Es wird immer so getan, als ob es eine Frage des Wollens wäre in Deutschland. Eine Frage des Wollens und des Verzichts, ja. Aber das sind keine Instrumente, mit denen man dieses komplexe Problem lösen kann. Ja, also ich habe letztlich wenig Hoffnung, dass sich das noch durchsetzen wird, weil eben so viele profitieren von der Debatte, wie sie bisher läuft.
Das kann ich mir vorstellen, das stimmt sicherlich. Und vor allem dieser Emissionshandel, wenn er weltweit wäre oder möglichst viele erfassen würde, dann würden wir halt eben nicht in Deutschland auf Netto Null gehen. Wahrscheinlich würden wir in Deutschland in 20, 30 Jahren auch immer noch CO2 ausstoßen, hätten aber ein Vielfaches an weltweitem CO2 eingespart, indem wir Regenwälder gekauft hätten in Brasilien oder ähnliche Maßnahmen ergriffen hätten.
Genau, und dann eben, das ist eben so, wie soll man sagen, es ist so kontraproduktiv, diese Art der Energiewende, wie sie gemacht wird, ist so kontraproduktiv, weil sie eben der Welt signalisiert, ja, es wird wahnsinnig teuer, es führt zu gesellschaftlichen Verwerfungen, es bringt dann trotzdem, die CO2-Emissionen sinken trotzdem nur ganz langsam. Ja, also man zeigt ja der Welt gerade, dass es nicht geht in Deutschland. Und davon noch mehr zu machen, also das noch nachdrücklicher zu betreiben, das führt doch dazu, dass die andere Staaten sagen, ja, also nö. Das ist auch traurig eigentlich, ja, dass man das Ziel, den Klimawandel zu bremsen, eben damit schadet. Ja, das ist will mir einfach nicht in den Kopf, dass das so bleiben soll. Also.
Mir auch nicht. Aber wir haben verstanden, wieso es eben so auch diskutiert wird, eben deshalb, weil es große Gruppen gibt, die aus gutem Grund, wie wir, glaube ich, beide herausgearbeitet haben, mit guten Absichten sagen, wir müssen die Diskussion schwarz-weiß führen, weil sonst bewirken wir nichts.
Und man sollte die Leute nicht überzeugen wollen von der eigenen Weltanschauung. Das ist eben dieses Problem ist durchdrungen von Weltanschauungsrhetorik. Ja, wenn man Leuten sagt, was wir alle wollen, ist doch billige Energie, das sichert unseren Wohlstand und wir wollen alle CO2-arme Energie. Also das ist das Ziel. Wenn man das hat, hat man quasi ein gemeinsames Ziel über alle politischen Lager hinweg. Ja. Und dann kann man doch sehen, wie kann man dieses Ziel erreichen. Und dann hat man diesen riesigen Handwerkszeugkasten an Lösungen. Und dann sollte man eben unideologisch diese Lösung auswählen, ohne dass man irgendwie eine Energieform als politisch konnotiert. Ja, also Windkraft ist ja nicht links. Windkraft hat Stärken und Schwächen, wie jeder andere, die Kernkraft auch. Und man braucht eben eigentlich alles. Man braucht alle diese Energieformen für eine erfolgreiche Energieversorgung. Und deswegen finde ich, es wäre eben gut, wenn diese Debatte entideologisiert würde. Aber gerade das ist eben, sie ist eben so ideologisiert, weil das eben letztlich den sozialen Profit für viele ausmacht. Deswegen ist sie auch so festgefahren. Weil Leute eben, Sie sprachen das ja auch an, diese Artikel, die so erscheinen, da wird eben für ein bestimmtes Lager geschrieben und es werden bestimmte Leute angesprochen und angefeuert. Und das führt eben ja letztlich zur weiteren Verhärtung. Und ich finde es sehr traurig, dass man dieses Problem eigentlich lösen könnte, aber es eben alles dafür getan wird, es sozusagen weiter festzufahren.
Der soziale Profit der Gruppen führt zu einer Wohlstandsvernichtung für alle. Das ist im Prinzip das, was man sagen muss.
Genau, das ist richtig.
Herr Bojanowski, das war ein tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir schauen mal, wie es weitergeht, wie die Anfeindung weitergeht. Aber ich glaube, die Diskussion lohnt sich. Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten konnten, einen kleinen, dass differenzierter diskutiert wird, dann ist es doch ein erfolgreicher Podcast. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und vielleicht können wir es ja mal ein paar Monaten und Jahren fortsetzen, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Vielen Dank.
Ja, das würde mich freuen, Herr Stelter. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen.
Halten wir fest. Der Klimawandel ist zweifellos eine erhebliche Herausforderung. Der Kampf gegen den Klimawandel ist aber mehr ein Marathon als ein Sprint. Er wird uns noch auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen. Und deshalb ist es so gefährlich, die zwangsläufigen Konflikte und Trade-offs zu verschweigen oder zu leugnen. Denn damit wird irgendwann einmal die Bereitschaft, Maßnahmen zu ergreifen, abnehmen. Einfach deshalb, weil immer mehr Bürger Zweifel an der Aufrichtigkeit der Argumentation bekommen. Studien zeigen, dass sich die Unterstützung der Klimabewegung seit 2021 in Deutschland halbiert hat. Und ich glaube, dass das nicht trotz, sondern auch wegen der überaktivistischen Kommunikation geschehen ist. Statt also jedes Naturereignis mit dem Klimawandel zu begründen und mehr oder weniger sinnvolle Befragungen zu zitieren, sollten die Medien den Fokus auf die Diskussion der Lösungswege konzentrieren. Und dies ohne jene, die nicht einseitig auf Degrowth und Verbote setzen wollen, als Klimaleugner zu diskreditieren. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Feedback, sicherlich gerade dieser Woche wieder ausgesprochen spürbar. Und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.